Das Kind getötet und im Garten vergraben. Urteil mit schockierenden Details. Das ist die Überschrift heute in unserem Podcast, den ihr ja wie immer hört in der ARD Audiothek, aber ihr findet den auch überall, wo es Podcasts gibt. Und alle zwei Wochen montags gehen wir rein in den Gerichtssaal in Thüringen und sprechen über einen Prozess oder wie heute über ein Urteil.
ARD.
Ja, gerade noch im Gerichtssaal und jetzt bei mir ist MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Und du warst heute frisch im Gerichtssaal und zwar im Landgericht Gera, weil da ist ein Prozess zu Ende gegangen und du hast einiges mitgebracht, was da heute passiert ist im Landgericht Gera. Es war ein aufwühlender Prozess. Worum ging es denn?
Es geht um den Tod eines 3-jährigen Mädchens. Nicht nur um den Tod des Kindes ging es, sondern es ging unter anderem auch darum, dass dieser Tod ganz lange nicht bekannt war, sondern dass erst 2 Jahre später die Leiche des Kindes ausgegraben wurde in einem Gartengrundstück oberhalb von Bad Blankenburg und wie das Kind starb und wer schuld ist am Tod dieses Kindes, das hat der Prozess vor dem Landgericht Gera klären sollen und er hat es auch geklärt.
Ja, wir waren beim Prozessauftakt ja schon dabei. Dazu haben wir auch eine Folge im September gemacht. Die hieß damals Eltern überfordert, Kind im Garten vergraben. Und wir sprechen jetzt trotzdem noch einmal darüber, weil der Prozess und vor allem auch, weil in der Urteilsbegründung sehr, sehr viele Details ans Licht gekommen sind, Conny.
Das ist richtig so. Und wenn ich jetzt so höre, Eltern überfordert, ja, auf jeden Fall. Die Eltern waren überfordert und sie haben sich keine Hilfe geholt, obwohl es genügend Angebote gab. Ich schildere jetzt mal ganz kurz, was nach Ansicht des Gerichtes passiert ist.
Das wurde heute nämlich im Urteil ausführlich gesagt.
Genau. Also ich nehme vorweg, die Mutter und ihr Partner sind verurteilt worden, sogar zu sehr hohen Strafen. Aber ich will erst mal sagen, wofür, weil das ist doch was, obwohl ich das schon so lange mache, das hat mich heute angefasst, wenn ich ganz ehrlich bin, an 2 Stellen. Das war so, dass mir da so ein ganz kleines bisschen die Distanz gefehlt hat, weil das Kind nach dem, was heute in der Urteilsbegründung zu hören war, doch sehr gelitten haben muss aus meiner Sicht. Also die Richter haben es so zusammengefasst, die Mutter war erst 19, als das Kind starb, ist heute 23, der Mann ist heute 30. Sitzen zusammen auf der Anklagebank im Landgericht Gera. 8 Monate lang ist verhandelt worden. Es ist aus meiner Sicht ein reiner Indizienprozess gewesen, weil beide Angeklagte gesagt haben, sie trifft keine Schuld am Tod des Kindes. Der Mann hat gesagt, die sei irgendwie aus einem Bett gefallen, sei tot gewesen. Und die Mutter hat ganz, ganz am Anfang bei der Polizei mal ausgesagt, was passiert ist, hat das aber im Prozess nicht wiederholt. Also keiner der beiden hat das abgelegt, was man ein Geständnis nennt. Sie fühlen sich beide unschuldig. Die Mutter fühlt sich vielleicht moralisch schuldig, so hat sie es formuliert, aber keinesfalls strafrechtlich. Also beide Verteidigerinnen haben auch Freispruch beantragt. Der Staatsanwalt hat einmal lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld beantragt, erkläre ich dann nachher noch, was das ist, und eine Jugendstrafe von 9 Jahren. Ich habe ja gerade gesagt, die Mutter war noch jugendlich, also eine junge Heranwachsende. So, das Gericht hat also festgestellt, dass die beide auf diesem Gartengrundstück in Bad Blankenburg unter katastrophalen Bedingungen gehaust haben. Es gab kein warmes Wasser, es gab keine Heizung, die Hütte war schwer renovierungsbedürftig und die hatten noch so einen Wohnmobiltransporter da stehen, weil, so hat es das Gericht heute auch gesagt, immer wenn es irgendwo Probleme gab, sind die woanders hingefahren. Haben wir, glaube ich, auch schon erzählt, die waren in Spanien, die waren in Kroatien und dann haben sie stammen beide aus einer ganz anderen Gegend Thüringens, da in Bad Blankenburg dieses Gartengrundstück gepachtet, auch um vor Problemen zu fliehen, so hat es das Landgericht heute formuliert. Nämlich bei ihm, beim Angeklagten, waren es nicht bezahlte Geldstrafen, weil wenn man die nicht bezahlt, rückt man ein.
Und das war nämlich auch ein Grund, dass die niemand kannte in Bad Blankenburg.
Genau. Ne? Und es war jetzt auch nicht mitten in der Stadt, sondern ein bisschen auf dem Berg. Und dort sollen die also mehrere Monate gewohnt haben. Ja, unter Bedingungen kann man sich wirklich schlecht vorstellen. Es war kalte Jahreszeit. Das Kind ist im Dezember gestorben. Da waren die Richter davon überzeugt. Und die lebten dort mit der Dreijährigen, die später verstorben ist. Also ich neige ja immer dazu, Opfern einen Namen zu geben, aber ich will den Vornamen des Kindes wirklich nicht nennen, aus Datenschutzrücksicht will ich nicht machen heute. Mit der Dreijährigen und deren jüngerer Schwester, weil die Mutter hatte mit dem Mann, mit dem sie zusammenlebte, noch ein gemeinsames Kind.
Und ein kleines Säugling, ein kleines
Baby. Ja,
ein
Baby. Ein Baby. Und also das Gericht hat es so formuliert, dass es, ja, also schon die Bedingungen waren, also für mich sind das wirklich Abgründe gewesen, wie man mit zwei Kindern so leben kann. Der Angeklagte hat relativ regelmäßig Crystal konsumiert und ist auch sehr, sehr grob zu dem Kind gewesen. Und das ist jetzt eine vorsichtige Umschreibung dessen, was da passiert sein soll. Ich komme noch auf Details zu sprechen. Und irgendwann im Dezember muss es der Dreijährigen richtig schlecht gegangen sein. Eine Todesursache ließ sich nach so langer Liegezeit der Leiche nicht mehr feststellen. Aber die Richter haben gesagt, dem Mädchen ging es schlecht, und zwar richtig schlecht. Das haben beide mitbekommen, sowohl der Vater als auch die Mutter, und keiner der beiden hat ärztliche Hilfe geholt. Der Mann hat die Frau dann weggeschickt mit dem Baby zum Einkaufen und hat gesagt, geh einkaufen, und als sie zurückkamen, war das Kind tot und er war schon dabei, es unter der Terrasse dieses Gartenhauses zu vergraben. Das ist das, was das Gericht festgestellt hat. Juristisch ist das Mord durch Unterlassen. Und bei Mord gibt es, wenn es keine Schuldminderung gibt, die gab es trotz des Crystal-Konsums nicht, lebenslang. Und hier gab es sogar für den Mann lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Wie gesagt, ist ein Sonderfall, erkläre ich, glaube ich, besser am Ende. Und sie hat eine Jugendstrafe von 8,5 Jahren bekommen wegen Mordes durch Unterlassen. Also weil sie keine Hilfe geholt haben. Deswegen Mord durch Unterlassen. Sie haben es unterlassen, dringend benötigte ärztliche Hilfe zu holen. Und Mordmerkmal sind zwei genannt worden, nämlich niedere Beweggründe. Einfach, weil sie halt ihr Leben leben wollten. Aber auch Verdeckungsabsicht, damit nämlich die vorangegangenen Misshandlungen nicht zutage treten, dass die keiner mitbekommt, weil obwohl ja die Leiche 2 Jahre da lag, bevor sie entdeckt wurde, gut 2 Jahre, haben Gutachter noch feststellen können, dass es da irgendwie einen Verband an der Hand gegeben haben muss von dem Kind. Und das, was ich jetzt sage, das beruht auf Zeugenaussagen, insbesondere von Freundinnen der Mutter. Es beruht auch auf Gutachten, ja, aber wie gesagt, eine Todesursache war nicht mehr feststellbar. Und es beruht auf Chatverläufen, was die Mutter ihren Freundinnen so zum Teil geschrieben hat. Und ja, der Angeklagte ist der, der laut Urteil der war es, der so grob mit dem Mädchen umgegangen ist. Also er soll zum Beispiel, die war schon mal sauber und dann hat sie wieder angefangen einzukoten und in die Hose zu machen. Und zur Strafe soll er ihr dann die Windel so lange umgelassen haben, bis sie halt wund war. Er soll sie auf den Po gehauen haben. Also das Gericht hat von fragwürdigen Bestrafungsmethoden gesprochen und fragwürdige Erziehung, aber es ist schon, also es sind schon Sachen zur Sprache gekommen, die, also wirklich, da habe ich zweimal eine Gänsehaut gehabt, weil ich gedacht habe, Himmel, wie muss es dem Kind gegangen sein? Mhm. Es gibt ein Ergebnis aus einem Gutachten, das lässt darauf schließen, dass das Kind über Wochen hinweg Stress ausgesetzt war oder irgendeinen Mangel litt, auch möglicherweise an Ernährung oder so. Also irgend sowas, das ließ sich nicht sicher feststellen. Es war aber wiederum ein Indiz dafür, was da passiert ist. Und was da passiert ist, das hat die Mutter kurz nach der Entdeckung der Leiche bei der Polizei mal ausgesagt gehabt. Okay. Mhm. Und davon wollte sie dann im Gerichtssaal praktisch nichts mehr wissen.
Du hast ja gesagt, kein Geständnis, aber Aussage vor der Polizei. Mhm. Und jetzt nochmal das Juristische. Kann das dann, ist das dann so, dass es im, das wird natürlich logischerweise vorgetragen, dass man das gesagt hat bei der Polizei. Aber kann das dann auch bewertet werden oder ist dann eigentlich das gültig, was im Gerichtssaal gesagt wird? Also wenn man dann sagt, nee, das stimmt nicht, was ich da gesagt habe, ist das dann gültig, was im Gerichtssaal gesagt wird?
Das ist ein bisschen eine tricky Frage für mich, weil es hat zwei Seiten. Natürlich darf das benutzt werden und spielt das eine Rolle, was jemand mal bei der Polizei gesagt hat, weil machen wir uns nichts vor. Wenn jemand auf frischer Tat irgendwie ertappt wird, was in dem Fall jetzt nicht die frische Tat ist, aber dann ist er ja in einer ganz anderen Situation als vielleicht eine Woche später, wenn er mit einem Anwalt gesprochen hat oder einer Anwältin, die sagt, du hältst schön die Klappe, du sagst überhaupt nichts. Und natürlich darf man das verwenden. Da kommen dann die Polizeibeamten, die diese Vernehmung geführt haben und sagen, wie die zustande gekommen ist und müssen sich auch noch dran erinnern, dass es wirklich so gewesen ist, obwohl sie es aufgeschrieben haben. Es ist einfach so. Und ich habe das schon erlebt, dass Polizeibeamte sagen, wir haben keine Erinnerung mehr dran. Das war natürlich nicht so ein furchtbares Verbrechen, sondern was anderes. Und also das habe ich in meinem Leben wirklich sehr oft erlebt, dass insbesondere aufgrund der Widersprüche zu früheren Aussagen dann mal jemand, also dass das auch noch ein sehr belastendes Indiz ist, dass das nicht stimmen kann, was dann in den nächsten Vernehmungen gesagt worden ist. Also das darf auf jeden Fall verwendet werden. Und die Richter haben aber auch ganz deutlich gesagt, so ganz alleine reicht das nicht. Wir müssen das auf Glaubwürdigkeit überprüfen, ob das denn stimmen kann. Und alles, was es sonst noch gab, also zum Beispiel die wenigen Ergebnisse der Gutachten, die Zeugenaussagen, die Chatverläufe, die haben das zwar nicht bestätigt, aber also den konkreten Ablauf nicht bestätigt, aber sie haben die Gesamtsituation bestätigt. Also das ist
Das ist schlimm und wir wollen darauf genauer schauen. Denn dass Eltern überfordert sind, ist die eine Sache. Aber dass sie dann keine Hilfe annehmen, obwohl die angeboten wird, eine ganz andere. Und was es für Angebote gab und wie die Mutter über ihr eigenes Kind in Chatnachrichten gesprochen hat, das hören wir gleich.
Also wirklich, Olli, ich habe heute wirklich 2-3 Mal gedacht, als die Chatverläufe vorgelesen worden sind, was die Mutter so an ihre Freundin geschrieben hat. Ich muss jetzt mal leider an meinen Zetteln rascheln, aber ich will das wirklich vorlesen, weil ich kann mir das alles überhaupt nicht merken. Nämlich,
weil, genau, such du mal in Ruhe, Conny, weil ich wollte nur einführen, weil es ist ja schon so, dass die Frau schon Leute kannte. Also es war jetzt nicht so, dass die ein Einsiedlerleben führten, sondern die hatte Freundinnen, sie hatte auch Familie.
Es gab wirklich ganz viele Hilfsangebote. Das Gericht hat von 6 konkreten Hilfsangeboten gesprochen, die zum Teil aufgrund dieses Chatverlaufs zustande gekommen sind. Eine Freundin hat sogar gesagt, bring die zu mir, bring das Kind zu mir, ich kümmere mich um die, wenn du nicht klarkommst damit. Hut ab, aber das hat sie halt nicht gemacht, die Angeklagte. Und ich habe es jetzt gefunden, ich würde tatsächlich mal vorlesen. Also sie schreibt da, die Mutter, das sei ganz schlimm mit der Kleinen, die würde lügen, die verarscht uns nur, die ist rotzfrech, faul. Ich bin nur noch genervt, die macht Stunk, die spielt alle gegeneinander aus, eine 3-Jährige. Die macht nur Scheiße, die lügt, die nölt. Die nervt und die, ich glaube, sie stört, ist sogar irgendwo mal gesagt worden. Und sie will sich da aber keine Hilfe holen, weil sie hat Schiss, dass ihr dann wieder alles in die Schuhe geschoben wird. Also sowas hat sie schon ihren Freundinnen auch geschrieben. Und wie gesagt, das Gericht hat gesagt, 6 konkrete Angebote gab es. Hilfe zu holen, Hilfe zuzulassen, bis dahin, dass eine Freundin gesagt hat, Mensch, komm, erhol dich mal. Bring doch mal das Kind zu mir, wir kriegen das wieder hin. Und dass die Mutter die Hilfe ignoriert hat und weiterhin die Schuld beim Kind gesucht hat, also das ist natürlich im Urteil erwähnt worden. Und das spricht halt für den Wahrheitsgehalt ihrer ersten Aussage, hat der Vorsitzende Richter gesagt, weil da hat sie das schon so geschildert, dass dieses Kind eine Belastung war. Ich will es mal vorsichtig formulieren, eine Belastung war. Und dass vor allen Dingen eben der Partner das Kind, nicht wollte, ist jetzt zu stark formuliert, aber eben, also mit dem Kind nichts anfangen konnte, überhaupt keine Liebe, keine Zuneigung empfunden hat. Und ich denke halt, also habe ich so bei der Mutter ehrlich gesagt auch nicht gespürt. Und wenn man sich das, also wenn man das hört, wenn das so verlesen wird, was sie da über ihr eigenes Kind schreibt, ja.
Und kam aus diesen Chats auch die Beziehung des Partners zum Kind hervor? Also hat sie sowas mal geschrieben, der hat das Kind geschlagen oder
nein,
so?
Nein, in die gar Richtung. Nicht. Mhm. Das waren dann wiederum andere Zeugen, die haben ja sehr, sehr oft den Wohnort gewechselt. Die haben dann auch mal da in der Nähe gewohnt, wo sie beide herkommen. Und auch dort, da sind Zeugen vernommen worden, die halt gesagt haben, also die Eltern haben den ganzen Tag gar nichts gemacht. Die haben sich lautstark gestritten. Und sie hatten den Eindruck, dass das kleine Mädchen wirklich Angst vor dem Mann hatte.
Also das sind natürlich sehr, sehr ja, unfassbare Sachen, die da zutage gekommen sind. Wir hatten es in der ersten Folge auch schon erzählt, weil ja dann immer gleich die Frage kommt, Mensch, wo ist das Jugendamt, wo sind die Behörden?
Das Jugendamt hat mal, ich weiß gar nicht, wer das Jugendamt da hingeschickt hat, ist nicht rausgekommen, also ist nicht gesagt worden in der Urteilsverkündung, das Jugendamt war mal da. Da gab es keinerlei Beanstandungen, das war also nicht in Bad Blankenburg, sondern noch im Raum Sommer da, gab es keinerlei Beanstandungen, aber die haben sich das sozusagen auf Wiedervorlage gelegt und wollten da nochmal kontrollieren und dann waren die schon wieder weg. Also ich habe das ja schon gesagt, die waren immer mal monatelang woanders. Und wie gesagt, das zum Schluss ist nicht richtig, aber sie waren dann in Bad Blankenburg auf diesem Grundstück und da muss es dann eben eskaliert sein, wobei das wahrscheinlich ein zu schwaches Wort ist für das, was da wirklich passiert ist.
Die Mutter und ihr damaliger Partner, die müssen lange ins Gefängnis. Mord durch Unterlassen, urteilte das Landgericht. Und im Falle des Mannes, da gab es noch einen Zusatz. Welchen? Das hören wir jetzt.
Natürlich stand im Raum der Verdacht, dass das Kind vielleicht durch ein Schütteltrauma so schwach war oder so, aber eine Todesursache ließ sich halt nicht mehr nachweisen. Aber weil die Mutter halt in ihrer ersten Aussage ganz konkret davon gesprochen hat, dass es diesem Kind schlecht ging und schlechter ging, da hat das Gericht gesagt, also beide Eltern haben das erkannt und die Mutter hat in ihrer ersten Aussage gesagt, na, sie hat aus Angst vor dem Angeklagten keine Hilfe geholt. Da hat das Gericht gesagt, der Angeklagte hat sie einkaufen geschickt. Es wäre ihr also ein leichtes gewesen, von unterwegs aus anzurufen oder Leuten. Sie hat da noch mit Leuten über die Montagsdemos gesprochen, das war Corona-Zeit. Also es wäre ihr ein leichtes gewesen, wirklich Hilfe zu holen. Das hat sie halt auch nicht gemacht, weil sie Schiss hatte, dass ihr dann die Kinder weggenommen werden, nicht nur das Kind, was sie als Problemkind empfand, sondern möglicherweise das kleinere Kind auch. So hieß es in der Urteilsbegründung und die Richter haben auch ausgerechnet, wie lange ein Rettungswagen vom nächsten Krankenhaus bis dahin gebraucht hätte. Selbst das, da haben die 12 Minuten, haben die gesagt, da wäre der Rettungswagen da gewesen, vielleicht noch dahin laufen, eine kurze Behandlungszeit. Aber es wäre möglich gewesen, dass in schneller Zeit Hilfe da gewesen wäre und vielleicht hätte das Kind dann gerettet werden können. Worunter auch immer es gelitten hat in dieser Zeit.
Und man weiß, und dann, so wie ich es raushöre, ist ja auch nicht ganz genau klar, wie es gestorben ist.
Nein, nein, das ist es nicht. Aber in der Urteilsbegründung war mal von Qualen die Rede, die das Kind erlitten hat. Und das spielt dann auch fürs Strafmaß wieder eine Rolle.
Ja. So, wir kommen nochmal zu den Urteilen. Also beide Mord durch Unterlassen. Jugendstrafrecht haben wir geklärt, weil die Frau eben noch heranwachsend war, jung und der Mann eben lebenslang. Und mit, du hast gesagt, besondere Schwere der Schuld.
Ja.
Besondere Schwere der Schuld.
Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Mordmerkmale müssen gefunden werden. Das ist unter anderem niedrige Beweggründe. Und in dem Fall hat halt das Gericht gesagt, wenn jemand eben so ein wehr- und hilfloses Kind quält, dann bedingt, das sind auch niedere Beweggründe und bedingt auch so ein Mord. Aber sie fanden das, was da passiert ist, so schlimm, dass sie eben zusätzlich zum Lebenslang noch die besondere Schwere der Schuld ausgesprochen haben. Das hatte der Staatsanwalt auch so verlangt. Also das müssen wirklich grauenvolle Wochen gewesen sein für das kleine Mädchen. Habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Die wurde also zur Bestrafung dann auch mal mit Handschellen am Bett festgemacht. Und da hat das Gericht dann gesagt, besondere Schwere der Schuld. Also hat nochmal all das aufgezählt. Also wenn ich jetzt sage, das ist kein normaler Mord durch Unterlassen, das klingt ganz, ganz blöd. Ich weiß, aber die Richter fanden halt, dass das, was da passiert ist, eben nochmal diesen einen drauf bedingt. Und das heißt jetzt konkret, weil man sagt ja, fragt sich ja lebenslang, lebenslang ist lebenslang. Es ist aber so, dass jemand, der eine lebenslange Freiheitsstrafe hat, nach 15 Jahren beantragen darf, dass die Reststrafe zur Bewährung erlassen wird. Das heißt dann immer vorzeitige Entlassung, aber man bleibt eigentlich immer unter Beobachtung und wenn man wieder Mist baut, kann das auch widerrufen werden. Und das ist bei dem Ausspruch von Schwere der Schuld nicht möglich. Mhm. Da kannst du erst ein paar Jahre später, kannst du es mal versuchen, ob du wieder rauskommst auf Bewährung, wenn du so lange schon gesessen hast. Da, also wie gesagt, das ist einfach noch mehr. Das ist einfach noch mehr und die Richter wollten damit diese besondere Situation, diese besonders quälende Situation für das Kind, das ist da nochmal berücksichtigt worden. Ich muss aber natürlich auch gleich dazu sagen, die Verteidigerin, hatte ich schon gesagt, haben beide Freispruch beantragt. Ich gehe fest davon aus, dass der Bundesgerichtshof das Urteil überprüfen wird.
Die Jugendstrafe, Conny, würde mich nur ganz kurz interessieren, weil das sind ja 8,5 Jahre, weil wahrscheinlich das mit eins der höchsten, also geht wahrscheinlich an die Obergrenze ran, was Jugendstrafe angeht. Ne?
1 bis 10 ist normal, ist der Strafrahmen bei Jugendstrafe, aber es gibt so eine Ausnahmeregelung, da kann es auch mal 15 geben, aber der normale Strafrahmen ist 1 bis 10 Jahre.
Wir müssen natürlich nicht darüber diskutieren, dass das kleinere Kind in Obhut ist von anderen.
Gut, dass du das sagst, da will ich gleich noch hinzufügen. Ich habe jetzt was, das Gericht hat nämlich die Verantwortungslosigkeit und die fehlende Nähe, menschliche Nähe der Mutter zu der Tochter nochmal explizit erwähnt in der Urteilsbegründung und hat unter anderem dazu gesagt, die Frau ist ja zu Prozessbeginn auf freiem Fuß gewesen, einfach weil man ihr die Möglichkeit geben wollte, sich um ihr jüngeres Kind zu kümmern und ihre Lehre weiterzumachen. Und das Gericht hat heute gesagt, nichts davon hat sie gemacht. Stattdessen hat sie versucht, Zeuginnen zu beeinflussen. Und dann ist sie wegen Verdunkelungsgefahr auch in U-Haft gekommen. Ich bin davon überzeugt, dass sich jemand möglicherweise sogar aus ihrer Familie um das ganz kleine Kind kümmert. Und was auch noch mit dieser fehlenden Nähe, Menschlichkeit zu tun hat, die Mutter hat ja all die Jahre nach dem Tod ihres Kindes bis zum Leichenfund noch Kindergeld bezogen und sie hat es nicht einfach weiterlaufen lassen, hat das Gericht gesagt, sondern sie hat sich ein paar Monate nach dem Tod ganz aktiv an die Familienkasse gewandt und hat gesagt, ach, der Kleinen geht's doch gut.
In dem Gerichtssaal haben die sich aber auch beide logischerweise gesehen. Gab es da eigentlich eine Kommunikation?
Also das wird nie gerne gesehen, wenn sich Angeklagte unterhalten. Die könnten sich ja absprechen. Ich war ja nicht jeden Tag da bei 8 Monaten. Das hat ja so viele Verhandlungstage gegeben. Das Gericht war da auch sehr akribisch. Ich habe keine Kontaktaufnahme beobachten können.
Heute nicht?
Heute nicht, nein. Mhm. Aber wir sind ja auch nicht die ganze Zeit dabei. Also die kommen natürlich aus verschiedenen Haftanstalten. Also sie sitzen jetzt nicht in einem Gefängnis oder so. Aber ich habe jetzt keine emotionale Regung der beiden füreinander beobachten können.
Und hast du eine emotionale Regung nach dem Urteil wahrnehmen können?
Die Mutter hat während der gesamten Urteilsbegründung den Kopf geschüttelt.
War denn, letzte Frage vielleicht, Conny, war denn im Gerichtssaal, waren da auch Angehörige, wir haben ja gehört von den Freundinnen, Familie?
Ja, im Gerichtssaal war auch der leibliche Vater des Kindes, der im Grunde genommen nie locker gelassen hat, weil er keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter hatte und also der war schwer angefasst und der hat auch 2-3 Mal was gesagt, sodass der vorsitzende Richter gesagt hat, bitte keine Bemerkung im Saal.
Und ich meine mich zu erinnern, dass der leibliche Vater ja auch sogar gesucht hat, aktiv nach dem Kind. Das nochmal ausführlich zu hören in der Folge aus dem September. Also ehrlicherweise sehr schockierende Sachen, die du hier erzählst, aber es ist eben das, was im Gerichtssaal passiert und das ist, von daher vielen Dank, dass du den Fall für uns beobachtet hast und den Prozess und das Urteil und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Alle 2 Wochen montags gibt es eine neue Folge von uns zu hören. Ihr wisst ja Bescheid, überall wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Da lege ich Ihnen auch immer wieder die Rubrik True Crime ans Herz. Da gerne mal durchstöbern und reinhören. Und wenn Sie uns schreiben wollen, auch kein Problem. Geht einfach per E-Mail an angeklagt@mdr.de.